What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. ChatGPT, Bard und Co. erobern die Welt im Sturm und in der EU soll die Welle der künstlichen Intelligenz mit Hilfe des AI Acts in den Griff bekommen werden. Was kommt da auf Anwender und vor allem auf Unternehmen zu, die mit KI arbeiten wollen? Darüber sprechen wir heute mit Jeanette Gorzala, der Vizepräsidentin des European AI Forums, im Podcast. Herzlich willkommen, Jeanette.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Ja, mal die Frage vorweg. Du beschäftigst dich ja mit AI als Rechtsanwalt. Welten ja schon des Längeren, aber wenn du heutzutage so hörst, dass KI mittlerweile für Gottesdienste, Gerichtsprozesse oder für die Stimmen verstorbener Künstler wie John Lennon eingesetzt wird, freut dich das oder hast du auch ein bisschen Angst davor?
Ich bin KI grundsätzlich positiv aufgeschlossen und ich freue mich über die Möglichkeiten, die diese Technologie uns bietet. Beispielsweise ermöglicht KI ja zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen großartige Fortschritte. Es gab einen Artikel in den Medien, dass mittels dieser Technologie Leute wieder gehen können. Das heißt, ich glaube, wir haben großes Potenzial hier, aber natürlich gibt es bei dieser Technologie auch Risiken und die Risiken sind uns auch allen bewusst. Das Thema Deepfake, das Thema Diskriminierung und genau diese Risiken gilt es eben regulatorisch einzufangen, bevor uns diese technologische Entwicklung, ich würde mal sagen, aus den Händen gerät.
Okay, und darum geht es auch am heutigen Mittwoch in Brüssel voraussichtlich, weil da wird im EU-Parlament über diesen AI Act, also die KI-Verordnung für die Europäische Union, abgestimmt. Jetzt wissen wir noch nicht, wie es ausgeht, aber was ist denn da so grosso modo zu erwarten?
Gestern hat im EU-Parlament nochmals die öffentliche Debatte zum AI-Act stattgefunden und man hat gesehen, der Weg und die Richtung, nämlich AI mit europäischen Werten zu designen, eint zwar die Parlamentarier, aber man ist sich jetzt unsicher, wie genau und wo die Grenzen dieser Technologie festgelegt werden sollen. Insbesondere ein Punkt, der da noch heftig debattiert wird, ist das Thema Biometrics, biometrische Massenüberwachung. Heute wird im EU-Parlament final abgestimmt. Und ich glaube, wir sind alle schon gespannt, wie die Abstimmung ausgeht, angesichts dessen, dass diese letzten kontroversiellen Themen dennoch sehr stark debattiert werden und auch die Emotionen bewegen.
Also der AI-Act, der soll ja bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz komplett verbieten in Europa. Und da fällt, zumindest nach Meinung einiger, auch diese biometrische Massenüberwachung darunter. Und jetzt sagst du, ist noch gar nicht so fix, ob die jetzt verboten wird oder nicht. Wer ist denn da dagegen? Wer ist dafür?
Der Punkt ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich die soll verboten werden, aber das Ausmaß des Verbots ist tatsächlich jetzt der Punkt, der sehr stark die Politiker spaltet. Verboten werden sollte diese Echtzeitidentifikation an öffentlichen Orten schon immer. Das heißt auch schon im Erstentwurf der Kommission, April 2021, war das die Idee. Der Punkt ist jetzt nur, dass dieser Verbotskatalog in diesem Feld im Entwurf der Position des Europäischen Parlaments massiv ausgeweitet wurde. Und zwar möchte man das Verbot ausdehnen auf beispielsweise das Verbot biometrischer Kategorisierung, das Verbot von Predictive Policing, das heißt einfach die Vorhersage, ob Personen straffällig werden oder quasi ob potenzielle Straftäter rückfällig werden. Das war früher nämlich unter Anführungsstrichen nur Hochrisiko, das soll jetzt auch verboten werden. Das Thema Erstellung und Ausbau von KI-Gesichtsdatenbanken, da gab es auch in den Medien einen sehr prominenten Fall, auch das soll nunmehr verboten werden. Und zwei wichtige Punkte, nämlich Emotionserkennung im Bereich Rechtsdurchsetzung, Grenzschutz, Arbeitsplatz und Bildung, war früher beziehungsweise im Erstentwurf der Kommission jetzt High-Risk und transparenzpflichtig. Auch das findet sich nunmehr unter den vorgeschlagenen Verboten. Und das Thema Verbot von KI-Systemen, nämlich auch für die nachträgliche biometrische Identifikation, außer man hat dafür natürlich eine gerichtliche Anordnung. Das heißt, im Vergleich zu dem einen Punkt ist dieses Verbotsgebiet jetzt ziemlich weit geworden. Und hier scheiden sich dann die Geister, weil natürlich vieles auch schon im Einsatz ist. Wie weit wollen wir natürlich Sicherheit, Rechtsstaat, Privacy schützen? Und wie weit brauchen wir diese Technologien auch? Und das ist der springende Punkt oder einer der strittigen Kernpunkte auch gewesen gestern in der EU-Parlamentsdebatte.
Okay, also das hört sich danach an, dass jetzt die Angst vor ChatGPT jetzt gar nicht so groß ist, dass da jetzt eine KI Texte schreiben und Code schreiben kann, sondern offenbar ist die Angst sehr groß, dass künstliche Intelligenz für diese, wo man sich immer davor fürchtet, diese Total-Massenüberwachung, wo Gesichts gescannt wird, wo unsere Emotionen in Echtzeit abgelesen werden, da ist die Angst offenbar am größten, wenn ich das jetzt richtig lese.
Ja, das ist tatsächlich so, dass da die Angst am größten ist. Und weil du ChatGPT erwähnt hast, auch da sieht man bedeutende Entwicklungen eigentlich, die der Regulator jetzt in den letzten 6 Monaten gemacht hat, weil in der Position des Rats zum Beispiel wollte man zum Beispiel ChatGPT noch in das gesamte High-Risk-Classification-System reinwerfen. Das heißt, wenn es für Generative AI irgendeinen potenziellen Anwendungsfall gegeben hätte in einem Hochrisiko-Anwendungsfeld, hätte man für jeden dieser Use Cases die gesamte High-Risk-Compliance machen müssen. Und da sieht man, in der Diskussion ist da einiges weitergegangen, weil in der Parlamentsposition sieht der Entwurf und die Idee schon ganz anders aus. Nämlich da unterscheidet man dann auch zwischen Foundation Models, also diesen Basismodellen, die dann downstream für eine Vielzahl von Zwecken noch modifiziert werden können, und Generative AI. Und da berücksichtigt man schon in einem engeren Vektor zielgerichteter Punkte, die für diese Modelle relevant sind.
Okay, das heißt, ChatGPT und vergleichbare Anwendungen wie Bard von Google, was ja in Europa noch nicht verfügbar gemacht worden ist, die sind jetzt nicht notwendigerweise Hochrisiko, sondern kommt dann darauf an, wofür man sie einsetzt. Wenn man sie für Kindergedichte verwendet, ist kein Hochrisiko, aber wenn es dann darum geht, weiß nicht, Gesetzestexte damit zu schreiben, dann ist es wahrscheinlich eher Hochrisiko.
Ich mag deine Antwort oder das Statement, es kommt drauf an, weil es kommt nämlich tatsächlich drauf an. Und ein wichtiger Punkt ist nämlich, dass diese Generative AI-Modelle, für die gibt es tatsächlich spezielle Regularien, die mehr auf diese Generative AI-Modelle getrimmt sind. Nämlich Transparenzverpflichtungen, was ich glaube, das sehr wichtig ist. Dann aber auch die Verpflichtung, dass man, wenn man jetzt als Hersteller oder als Provider von so einem Modell beim Trainieren, Entwickeln darauf achtet, dass diese Modelle dann auch, dass da der Schutz von Content entsprechend geachtet wird, den man für das Trainieren dieser Modelle verwendet. Das ist ein ganz großes Anliegen der Kreativindustrie, deren Texte zum Beispiel, Bilder für das Trainieren verwendet werden. Und auch ein Punkt, der neu dazugekommen hier ist, die Hersteller müssen dokumentieren und veröffentlichen eine Zusammenfassung, welche Trainingsdaten sie verwendet haben für das Modell, das dem Urheberrecht unterliegt. Und das ist hier die Brücke dann auch für beispielsweise Content Creator, Künstler, die Medienwirtschaft nachzuschauen und allfällige Urheberrechtsverletzungen auch geltend machen zu können.
Okay, alles klar. Und jetzt mal umgekehrt gefragt. Solche Verordnungen sind natürlich voller Verbote, Restriktionen, aber was ist denn eigentlich ausdrücklich erlaubt oder erwünscht? Weil man könnte sich auch als Politiker in Brüssel überlegen, wofür ist denn das alles gut? Also gibt es auch dahingehend Bestimmungen, die sagen, wenn man das macht, dann ist das besonders gut?
Ja, eigentlich schon. Weil es gibt drinnen im neuen Entwurf des Parlaments vorgeschaltet so Prinzipien für Trustworthy AI. Und da drin steht, grundsätzlich ist es erwünscht, dass alle Entwickler von KI-Systemen und Foundation-Modellen sich an diese Prinzipien halten, natürlich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung, sich dem unterwerfen. Und wenn man sich diese Prinzipien anschaut, sind die sehr stark angelegt an das Trustworthy AI-Konzept der High-Level Expert Group. Das heißt, menschliche Überwachung, Transparenz, Nachverfolgbarkeit, bestimmtes Level an Cyber Security, Dokumentation, aber auch Einbeziehung von wichtigen Aspekten wie Diversität und die Umwelt zum Beispiel. Das heißt, da gibt es auch einen positiven Aspekt, der sagt, ja, wenn ihr das macht, wird das gut gehalten. Und auch zusätzlich etwas, das da drin mitschwingt, ist das Thema Startups und KMUs, was, glaube ich, eher auch für die Leserschaft oder die Hörer von Trending Topics sehr relevant ist. Hier gibt es viel, viel mehr dazu. Im ersten Entwurf war das Ganze noch relativ am Anfangsstadium. Da ist man jetzt schon viel, viel weitergekommen. es soll in jedem Mitgliedstaat mindestens eine Regulatory AI Sandbox geben, wo KMUs und Startups präferiert aufgenommen werden sollen. In dieser Sandbox sollen sie dann unter kontrollierten Bedingungen ihre KI-Produkte entwickeln können. Sie sollen Guidance vom Regulator erhalten, was ich glaube auch sehr, sehr wichtig ist, wie man jetzt mit dem AI-Act umgeht. Und man hat auch berücksichtigt bei dieser Konformitätserklärung beispielsweise, wo man externe Bodies beispielsweise braucht, dass das berücksichtigt wird, dass das ein KMU und ein Startup ist, nämlich bei den Kosten, was eben für diese Market Player ganz besonders wichtig ist. Und auch, weil es ein Thema ist, halt auch bei den Strafen, ist explizit dazugekommen, auch hier sollte was schiefgehen, ist eben auf die ökonomische Situation von KMUs und Startups Bedacht zu nehmen. Das heißt, da hat sich, glaube ich, viel gedreht, viel zugunsten der Startup-Community, die da auch sehr aktiv war im Prozess, sich mit Feedback einzubringen.
Okay, das klingt jetzt danach, als wenn sich gerade Startups, kleine Firmen da gar nicht groß fürchten sollten vor Verordnungen, wo immer mitschwingt, oh Gott, da muss ich 1000 Regeln einhalten, sondern die könnten das auch als Chance sehen. Also die haben offenbar erleichterten Marktzugang oder Entwicklungszugang, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, ja. Also es wurde sehr darauf geachtet, das auch Startup und KMU fit zu machen, sage ich mal. Die Regulierung ist ja sehr groß und sehr umfassend und insbesondere, wenn man da im Hochrisikobereich ist, ist das ein Brocken an Compliance, den man zu bewältigen hat. Das braucht man gar nicht schönreden. Aber es kann für europäische KMUs und Startups eine große Chance sein und eben das hat man versucht, durch diese Maßnahmen dort abzubilden. Das heißt, das Wort Innovation, Startups und KMUs kommt deutlich öfter vor als im Erstentwurf, wo das nur partiell eingeschoben war. Und ich glaube, es kann gerade für das österreichische KI-Ökosystem eine große Chance sein, indem man sich von anderen Marktplayern abgrenzen kann. Eben durch eine freiwillige Selbstverpflichtung, durch in Zukunft wahrscheinlich Labels und Zertifikate, die nochmal den besonderen Status dieses Produkts hervorheben und ein Wettbewerbsvorteil natürlich sein kann, national und international. Weil das, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das jetzt der erste Wurf ist. Also die Europäische Kommission und die europäischen Gesetzgeber gehen hier mal in die Front-Pole-Position und versuchen mal, das erste globale Regelwerk für KI zu machen. Nur, wie wir es bei der DSGVO gesehen haben, egal, was man von der DSGVO jetzt in Summe hält, die wurde global exportiert. Und auch hier haben wir die Chancen, nicht nur einen Rechtsrahmen für KI zu setzen, sondern auch technische Standards und Normen, die dann international exportiert werden. Und ich glaube, das kann ein Boost sein für europäische KI-Unternehmen und AI Made in Europe.
Wie sieht es an der Open-Source-Front aus? Da ist ja im Vorfeld auch gefordert worden, wer Open-Source-AI verwendet, der soll es nicht so schwer haben wie die geschlossenen Systeme wie GPT-4 von OpenAI und andere. Ist Open-Source da auch ein bisschen bevorzugt?
Bei Open-Source ist es tatsächlich so, dass punktuell darauf eingegangen wird, dass es Open-Source-Lösungen gibt. Ich weiß, man hat sich von der ursprünglichen Idee abgewendet, dass auch Open-Source beispielsweise Foundation-Modelle und Open-Source Generative AI voll mit der harten Compliance getroffen wird. Davon hat man sich abgekehrt. Aber wie genau dann das Thema Open-Source im AI-Act dann adressiert sein wird, das wird auch wahrscheinlich noch Gegenstand intensiverer Diskussionen werden.
Okay, also das bleibt noch abzuwarten, wie es an der Front aussieht. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Du bist als Vizepräsidentin des European AI Forum, vertrittst ungefähr 2000 AI-Unternehmen in ganz Europa. Welche Chancen gibst du denen? Man sieht ja Microsoft, Google, Amazon und andere, die haben sich ja schon lange in Stellung gebracht, was das Thema angeht und dominieren das Ganze ja mit ihren Cloud-Rechenzentren. Die sind ja essentiell dafür, um diese ganzen KI-Anwendungen dann auch am Ende rechnen zu können. Gibt es eigentlich eine Chance für einen europäischen Player, der international mithalten kann?
Ich hoffe sehr stark auf einen europäischen Player und ich glaube, dass der AI Act eines bietet, nämlich eine europäische einheitliche Rechtsgrundlage. Das heißt, die Möglichkeit, egal in welchem Mitgliedstaat jetzt dieser Player herkommt, einfach in der gesamten EU skalieren zu können. Und entscheidend wird sein, dass man auf europäischer Ebene jetzt einerseits diese Rechtsgrundlage und den Rechtsrahmen schafft, aber dann müssen wir von Policy zur Implementierung kommen. Und den Schritt müssen wir dann auch noch schaffen, nämlich diese Player auch durch ausreichendes Funding und durch ausreichende Kapazitäten und Wissen auszustatten, weil für diese großen KI-Modelle braucht man eins, nämlich GPU-Rechenpower. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich etwas aufrüsten müssen, um hier diese Entwicklung einfach zu befeuern und zu unterstützen. Das, glaube ich, wird ein wichtiger Punkt sein. Und der Punkt wird auch sein, wollen wir jetzt ein neues GPT bauen oder geht die europäische KI-Landschaft gleich next level und sagt, okay, wir bauen multimodale Modelle. Wir bauen, ich sag mal, EU-Modelle. Das heißt, ein Modell, das nicht nur auf eine Sprache oder auf ein Land getrimmt ist, sondern tatsächlich breiter denkt. In diesem Vektor, glaube ich, haben wir schon eine Chance, dass wir einen europäischen Player ausbilden können. Also ich glaube, wir kennen alle mittlerweile Aleph Alpha aus Deutschland, wir kennen die LEAM-Initiative und jetzt gibt es sogar ein neues Startup, auch in Deutschland, Nionic, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ein europäisches Foundation Model zu entwickeln. Das heißt, Aufbruchstimmung ist im Markt da und ich kann nur hoffen, dass wir auf einer soliden Rechtsgrundlage auch die notwendigen Begleitmaßnahmen schaffen, um diesen jungen Unternehmen und Unternehmerinnen die Möglichkeit geben, durchzustarten.
Alles klar, noch eine letzte persönliche Frage an dich. Als Rechtsanwältin läuft bei dir auch schon die ganze Zeit ChatGPT, um bestimmte Handgriffe deiner Arbeit zu erleichtern oder lässt du die Finger davon?
Das ist eine super Frage. Ja, ich benutze ChatGPT, aber jetzt nicht für meine rechtliche Arbeit oder für meine Schriftsätze. Wir haben gelernt, ChatGPT halluziniert und da ist schon ein Anwalt eingefahren, indem er den Schriftsatz nicht gelesen hat, sondern nur die Gegenseite und der Richter. Aber für Marketingtexte, für solche Sachen kann man ChatGPT, glaube ich, sehr, sehr gut verwenden als Ideengeber, als erster Anstoß. Aber was ich auf keinen Fall machen würde, ist die Texte 1:1 übernehmen und die Texte ungeprüft zu übernehmen. Ich habe mit ChatGPT experimentiert für einen Vortrag und hat ChatGPT gefragt, gib mir 5 Quotes und zusätzlich bitte Quellenangabe und Seite mit Link. Perfekte Quotes, perfekte Quellenangabe. Nur keiner dieser Quellen hat tatsächlich gestimmt, funktioniert oder war real. Das heißt, Kontrolle ist dann immer noch ein wesentlicher Aspekt.
Alles klar, super. Jeanette, vielen, vielen Dank fürs Interview und für die Insights in AI Act und Entwicklungen am europäischen KI-Markt. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.